Ich glaube, wir
kennen es alle. Man hat eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Die Abgabe einer Hausarbeit, die Steuererklärung muss gemacht werden, eine Andacht muss vorbereitet werden vielleicht, ein schwieriges Gespräch, das ansteht, du musst für eine Prüfung lernen, das Haus auf Vordermann bringen oder was auch immer. Wir haben eine wichtige Aufgabe und wenn man diese Dinge machen muss, dann kommen einem ganz viele andere Sachen in den Sinn, die man machen könnte. Und die einen davon ablenken. Kinder fangen an, ihr Zimmer aufzuräumen auf einmal. Der Mann fängt an, die Spülmaschine auszuräumen auf einmal. Die Frau interessiert sich auf einmal für die Sportschau, was sie vorher nie interessiert hat und so weiter und so fort. Wir werden sehr kreativ und geschickt darin, als Drückeberger uns irgendwie da rauszuwinden. Und wenn man nicht gerade selbst irgendwas findet, was einen ablenkt, kommen einem vielleicht andere Dinge, die das tun. Störfaktoren, die von außen kommen, die man in dem Moment absolut nicht gebrauchen kann. Also dir passiert ein blödes Missgeschick auf einmal und du musst jetzt erstmal dafür sorgen, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Der blöde Drucker funktioniert mal wieder nicht. Das kennen wir vielleicht auch. Du wirst von jemandem gefragt, ob du nicht mal eben das und das und das noch machen kannst und erledigen kannst. Du kriegst dich unverhofft mit deiner Frau oder deinem Mann oder deinen Kindern oder einer Freundin oder wem auch immer in die Haare und bist erstmal damit beschäftigt, diesen blöden Konflikt zu lösen, der dir am Ende so viel Zeit und Kraft und Nerven für alles andere raubt. Und es dauert nicht lange und man verliert den eigentlichen Auftrag aus den Augen. Ich glaube, wir kennen das aus unserem alltäglichen Leben und du bist nicht mehr fokussiert. Aber wir kennen das nicht nur aus unserem alltäglichen Leben, glaube ich, sondern es passiert auch so leicht in geistlicher Hinsicht. Und das gilt sowohl für jeden als Individuum, als auch für uns als gesamte Gemeinde, dass das passieren kann. Und dabei sind wir nicht die Ersten und nicht die Einzigen. Nein, es ging schon den Jüngern zu Zeiten der Apostelgeschichte so. Insbesondere die 12 Apostel, aber im erweiterten Sinne auch jeder Christ, damals wie heute, hatte ja diesen Auftrag von Jesus, mache zu Jüngern alle Nationen, Matthäus 28, 19. Und diese Worte von Jesus aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Das heißt, der Auftrag war glasklar, aber das heißt noch lange nicht, dass das ein Selbstläufer gewesen ist. Und das heißt auch nicht, dass es nicht immer wieder die Gefahr bestand, dass dieser Auftrag aus den Augen verloren werden konnte und dass andere Dinge kamen, die davon abgelenkt haben. Da gab es immer wieder diese Störfaktoren von außen, teilweise auch von innen, aber vor allem von außen, das haben wir gesehen. Ne? Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, dass sie da gestellt wurden, dass sie dann eingesperrt wurden, Apostelgeschichte 4. Dann gab es Probleme innerhalb der Gemeinde mit Leuten in Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Ja? Und das hatte Potenzial, die Gemeinde durcheinander zu bringen. Dann hatten wir zuletzt gesehen, wie in Apostelgeschichte 5 alle Apostel weggesperrt wurden, auf einmal weg waren, dann durch ein Wunder freikamen, dann aber trotzdem vor dem Hohen Rat zur Rechenschaft gezogen wurden und letztendlich unter Schlägen und Schmerzen dann rausmarschiert sind. Und wir sehen durch die Apostelgeschichte hindurch, dass diese große Mission Gottes immer wieder in Gefahr geraten kann, wenn nicht die Apostel voller Entschlossenheit und Achtsamkeit den Fokus behalten hätten. Und das ist unser Thema heute Morgen, das lautet, behaltet den Fokus. Und ich will gerne mit uns Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7 lesen und unter diesem Titel, behaltet den Fokus, dann mit uns diese Verse betrachten. Apostelgeschichte 6, ab Vers 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Bisher waren verschiedene Störfaktoren von außen überwiegend, die den Auftrag von Jesus verhindern sollten, gefährden konnten, aber nun kommt es hier zu Spannungen und Problemen innerhalb der Gemeinde. Und das sehen wir in diesem Text ganz gut. Umso wichtiger war es für die Apostel, für die Gemeinde und eigentlich auch jedes einzelne Gemeindemitglied, den richtigen Fokus zu behalten. Warum und wie und wozu, das wollen wir uns heute Morgen in drei Punkten anschauen. Drei Punkte, die für uns als Gemeinde, aber auch für jeden persönlich wichtig sind, uns neu ermutigen sollen und uns neu fokussieren sollen. Und unser erster Punkt heute Morgen, und das ist der ausführlichste, der heißt, behaltet den Fokus erstens, auch wenn Probleme auftreten. Ja, wir beschäftigen uns ein bisschen länger heute mit den Problemen, die da vorgeherrscht haben, drehen uns aber nur um den Vers 1 in diesem Punkt. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der steigt ein mit diesen Worten, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Oder Schlachter 2000 übersetzt, als die Zahl der Jünger wuchs. Und in diesen Tagen, das hört sich an dieser Stelle erstmal so einfach an, ne? Es waren halt irgendwie Tage, ja, Tage wie jeder andere oder so. Aber wenn wir den Zusammenhang betrachten, und ich habe ihn gerade schon erwähnt, dann sehen wir, dass es sehr herausfordernde Tage waren. Tage mit schwerwiegenden, nervenaufreibenden Ereignissen. Denken wir an diesen Gefängnisaufenthalt, der kurz davor war, dieses schwerwiegende Verhör. Und gerade erst waren die Schläge gepaart mit Folter und viel Blut vorbei. Die offenen Wunden von den Aposteln waren mit Sicherheit noch nicht verheilt. Und es waren Tage der Anfeindungen und Tage des Leidens, über die wir hier sprechen. Aber gerade, weil die junge Gemeinde und auch die Apostel sich von nichts und niemand abbringen lassen haben, segnete Gott sie in besonderem Maße, sodass sich die Jünger mehrten. So heißt es hier. Und Jünger, das sind Menschen, die sich selbst zu Jesus zählen, die ihm nachfolgen, von ganzem Herzen, die von ihm lernen. Ja, jeder Christ, der zu Jesus Christus gefunden hat, ihn als Retter und Herrn angenommen hat, ist ein Jünger. Und die haben sich gemehrt. Und interessanterweise passiert ja geistlich gesehen gerade dort etwas, ganz oft, wo viel Gegenwind entsteht, wo erschwerte Bedingungen für den Glauben da sind. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte, das sehen wir auch in der Kirchengeschichte, das sehen wir bis heute, dass sich das immer wieder erkennen lässt. Und das darf uns ermutigen an dieser Stelle, das darf dich ermutigen, wenn du vielleicht gerade Gegenwind erlebst sogar, ja, aufgrund deines Glaubens und am liebsten eigentlich den Kopf in den Sand stecken würdest, dann darf dich das ermutigen, weil stürmische Phasen sind ganz oft Wachstumsphasen. Und das sehen wir hier an dieser Stelle, das sehen wir in der Bibel immer wieder. Die Gemeinde in Jerusalem, die erlebte diese turbulenten Zeiten, aber nachdem diese turbulenten Zeiten waren, erlebten sie weiteres Gemeindewachstum. Und mit diesem Segen, der da war, traten zugleich auch Herausforderungen auf. Und es kommt zu Spannungen. Spannungen zwischen zwei Gruppierungen, die menschlich gesehen einige Differenzen hatten. Und da heißt es in Vers 1 weiter, in diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen worden waren. Also die zwei Streitparteien hier sind die Hellenisten und sind die Hebräer. Und diese beiden Gruppen, die waren zunächst beide Christen, ja, das ist klar. Und trotzdem hatten sie so einige Differenzen und Probleme, die hier also mit sich schwingen. Hellenisten, fangen wir da mal an, das waren Menschen, die zwar an sich Juden waren, aber die außerhalb von Jerusalem, außerhalb von Israel in anderen Ländern geboren und auch aufgewachsen sind. Man spricht auch von Diaspora-Juden, ja, also Juden, die in der Zerstreuung irgendwo sind. Und vermutlich lebten sie inzwischen wieder in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt, aber trotzdem brachten sie so kulturell verschiedene Prägungen mit und sie hatten auch sprachlich andere Hintergründe. Sie haben Griechisch gesprochen. Und das hat sich dann zum Beispiel so ausgewirkt, dass sie den jüdischen Tempelkult, der ja für die Juden besonders wichtig war, dass er für sie nicht so wichtig war. Und dass sie auch zum Beispiel ein Verlangen hatten, viel mehr mit Menschen über das Evangelium zu reden, die außerhalb von Israel waren, unter denen sie ja gelebt hatten. Das sehen wir dann später, zum Beispiel bei Philippus, der zu diesen Hellenisten gehört, oder auch in Apostelgeschichte 11, Vers 20, wo einige von diesen Hellenisten dann in Antiochia sind und den Nichtjuden das Evangelium verkündigen. Also das war so eher ihre Fokussierung. Auf der anderen Seite waren dann die Hebräer, die in Palästina aufgewachsen sind. Und ihre Muttersprache war Hebräisch oder teilweise auch Aramäisch. Und das waren, so könnte man sagen, die kernigen Israeliten im Prinzip. Das heißt, die Gemeinde hatte damals eine kulturelle Vielfalt, teilweise sogar sprachliche Differenzen, unterschiedliche Traditionen. Und genau sowas birgt ja Konfliktpotenzial in Gemeinden, damals wie heute. Eine Gemeinde ist ja ein Sammelsurium von unterschiedlichen Vorlieben und Prägungen, Denkweisen, Empfindungen, Verständnissen und so weiter. Was der eine als Ordnung bezeichnet, da würde der andere sagen, das ist das reinste Chaos. Wo der eine sagt, boah, das ist wunderschön, da würde ich sagen, das würde ich mir nicht mal im Keller in die Ecke stellen. Ja, so. So unterschiedlich kann das sein. Ne? Und mir geht es immer wieder so, wenn ich über Gemeinde nachdenke, dass ich denke, das ist schon echt ein spannender Haufen eigentlich, der da zusammengewürfelt ist. Ja, also so unterschiedlich, das sind ja Menschen, die würden nichts miteinander zu tun haben, sonst sie würden auch nicht miteinander klarkommen, wenn nicht Jesus Haupt der Gemeinde wäre. Und umso beachtlicher und umso schöner und faszinierender ist es doch, dass Jesus selbst uns zusammenbringt als Gemeinde und auch zusammenhält als Gemeinde. Aber klar ist auch, je mehr Menschen aufeinandertreffen, je unterschiedlicher sie auch sind, umso mehr Konfliktpotenzial ist auch da. Und so war das auch in der wachsenden Gemeinde von damals. Und unter diesen beiden Gruppen entsteht jetzt innerhalb der Gemeinde also ein Konflikt. Und der sieht so aus, dass die Hellenisten die Hebräer anklagen, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung oder täglichen Hilfeleistung benachteiligt wurden. Jetzt erinnern wir uns nochmal daran zurück, so in den Zusammenhang hinein, dass wir in Apostelgeschichte 4, Vers 32 Folgendes gelesen haben. Da hieß es so schön: Die Menge aber derer, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das war schön, ne? Und jetzt hier in Apostelgeschichte 6, ein Herz und eine Seele, das war gestern. Ja, davon sehen wir gerade nicht mehr viel. Und wir hatten das schon gesehen, damals in der Predigt darüber, wie wir den Text betrachtet haben, die Gemeinde hat füreinander gesorgt, indem Leute bereit waren, ihr Hab und Gut aufzugeben, zu verkaufen, den Aposteln zu Füßen zu legen, sodass sie das dann weiter verteilen konnten. Und das ist der Hintergrund auch von dieser täglichen Bedienung oder dieser Hilfeleistung, die sie jetzt also hier verteilen können. Und gerade für die Witwen der damaligen Zeit, das waren ja die, die bedürftig waren, die nicht viel Chance hatten, sie waren besonders auf diese Versorgung angewiesen. Wie diese Austeilung dann im Einzelnen stattgefunden hat, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall gab es diese tägliche Versorgung, von der Rede ist, also irgendwie eine Essensausgabe. Und nun war das Problem, dass die Witwen der Hellenisten aus welchen Gründen auch immer übersehen worden sind. Bei so einer großen Anzahl von Menschen kann das durchaus sein, dass das keine Absicht war. So klingt das hier fast auch ein bisschen, ne? Versuchen wir uns nochmal da kurz reinzudenken. Wir erinnern uns daran zurück, die letzte Aussage über eine Zahl in der Apostelgeschichte, wie groß die Gemeinde da eigentlich war, war 5000 in Apostelgeschichte 4, Vers 4. 5000 Männer, dazu Frauen und Kinder. Und dann hatten wir noch die Aussage in Apostelgeschichte 5, Vers 14, dass Scharen von Männern und Frauen zum Glauben kamen. Also wir wissen nicht, wie groß die Gemeinde damals war, aber wir können davon ausgehen, es war ein bisschen mehr als bei unserem gemeinsamen Mittagessen. So, ja, also das war durchaus sehr groß dort und es muss nicht mutwillig gewesen sein, dass sie die übersehen haben. Aber Fakt ist, da ist tatsächlich ein Problem, das gelöst werden muss. Aber hinter diesem offensichtlichen Problem steckt durchaus ein weiteres, tieferes Problem. Und zwar hat das damit zu tun, wie sie mit diesem Problem, dass sie übersehen wurden, umgehen. Da ist die Rede von Murren. Und das ist ein echtes Herzensproblem. Ne, hier heißt es ja, es entstand ein Murren. Interessanterweise kann das griechische Wort auch so viel bedeuten wie Unmutäußerung oder Unwille, heimliche Rede, Getuschel. Ja, das sind alles so Sachen, die da mitschwingen. Und dabei war dieses Murren hier ja nicht eine kurze Nachfrage, ob sie vielleicht aus Versehen übersehen worden sind, sondern wer murrt, der nuschelt entweder was vor sich hin oder der redet hinterm Rücken von anderen schlecht. Oder aber er findet unfreundliche, anklagende Worte, wie das hier der Fall zu sein scheint. Und dann kommen da solche Sätze dabei raus wie: Warum kriegen die und wir nicht? Das ist doch total ungerecht. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir hier so behandelt und übersehen werden. Und es kann sogar so weit gehen, ja, die Hebräer, die denken wohl, sie wären was Besseres. Und ich glaube, wir kennen diese Gedanken und diese Worte ganz gut. Vielleicht nicht, weil wir in der gleichen Situation sind, aber in vergleichbaren Situationen. Wir kennen das aus unseren Beziehungen zu anderen Menschen. Vielleicht sogar aus dem Gemeindeleben. Wir fühlen uns übersehen. Wir fühlen uns benachteiligt. Wir unterstellen anderen vielleicht sogar böse Absichten. Wir verurteilen sie vielleicht sogar in unseren Gedanken. Und dann kann es sein, dass ich das entweder in mich hineinfresse und ich werde versinken im Selbstmitleid, in Bitterkeit, in Frust, in Zorn, bis hin zu Depressionen kann das führen. Oder aber ich trete das vor anderen breit und verfalle ins Lästern über eine spezielle Person, über ihr Verhalten. Oder aber ich geige der anderen Person mal so richtig die Meinung. und sage ihr, ja, dass sie mich übersehen hat, dass sie mich schlecht behandelt hat, dass es ja gar nicht geht, ich lasse so richtig Dampf ab, ich werde grantig, ich werde unfreundlich. Das sind so die Möglichkeiten. Und hinter all diesem Murren steckt letztendlich der Gedanke der Unzufriedenheit. Und das Gefühl, zu wenig Beachtung zu finden, zu wenig wertgeschätzt zu werden. Das Problem, das brodelte schon damals unter der Oberfläche. Das Übersehen der Witwen, das war nur der Anlass, aber das Murren sitzt deutlich tiefer. Und dabei ist Murren nichts Neues. Das Volk Israel ist ein Paradebeispiel zum Thema Murren. Und es lohnt sich sehr dazu mal, die Kapitel 2. Mose 15 bis 17 zum Beispiel zu lesen. Auch im 4. Buch Mose finden wir da immer wieder Beispiele für. In 2. Mose 16, 1 bis 8 ist zum Beispiel so eine Begebenheit. Und das ist Volk Israel in der Wüste sind und sie haben nichts zu essen. Und es dauert nicht lange und die ganze Gemeinde fängt an zu murren, so heißt es da. Und dann kommt sowas wie, wären wir mal lieber in Ägypten geblieben, an diesen Fleischtöpfen, da war es so wunderbar. Wären wir lieber in Ägypten gestorben, als jetzt hier in der Wüste irgendwie zu verrecken. Das sind so die Sätze, die sie haben. Und die Adressaten in 2. Mose 16, die ihr Murren erstmal abkriegen, sind Mose und Aaron. Aber wenn man den Text so ein bisschen weiterliest, dann wird deutlich, dass Murren in erster Linie nicht gegen Menschen ist, sondern gegen Gott. So sagt es Mose dann in 2. Mose 16, Vers 8 in der zweiten Hälfte, dass er sagt, nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Das ist ein sehr spannender Gedanke für uns, glaube ich. Wir murren gegen Menschen, wir murren über Umstände, wir murren vielleicht über Ungerechtigkeit, wir murren wegen Entscheidungen, die getroffen werden, wir murren über Beschränktheit, über Grenzen, die wir haben, über alles Mögliche. Und das sind auch alles nachvollziehbare Gründe und teils vielleicht sogar berechtigte Gründe, sie als Aufhänger zu nehmen. Aber in letzter Konsequenz geht unser Murren auch immer gegen Gott. Warum? Weil er mutet mir ja etwas zu, das er hätte verhindern können. Wie kann er das nur zulassen, dass andere mehr bekommen als ich? Wie kann er das nur zulassen, dass ich so benachteiligt dastehe? Warum hat er mich so gemacht und nicht anders? Warum habe ich diese Beschränkung? Warum bin ich nicht schöner und begabter und klüger und so weiter und so fort? Warum habe ich nicht mehr Erfolg, wie das andere haben? Ja, wenn Gott wirklich in jedem kleinsten Detail über unserem Leben steht, davon sind wir überzeugt, die Bibel macht uns das deutlich. Ja, wenn er über allem in meinem Leben wacht, wenn er gute Ziele in meinem Leben verfolgt mit dem, was er tut, dann geht mein Murren nicht nur gegen Menschen und Umstände, sondern primär sogar gegen ihn. Ja, ich kritisiere ja ihn und seine Wege bis dahin, dass ich ihm insgeheim unterstellen kann, er hat einen Fehler gemacht. Das heißt nicht, steht mir nicht falsch an dieser Stelle, dass wir Gott nicht unser Leid klagen dürfen und sollen. Das sollen wir, absolut. Die Psalmen sind ein Paradebeispiel dafür, laden uns immer wieder dazu ein. Schüttet euer Herz vor ihm aus, Psalm 62, 9 zum Beispiel. Ja, und das bedeutet das nicht. Und es bedeutet auch nicht, dass solch ein Problem wie hier diese Essensverteilung nicht angesprochen und geklärt werden sollte. Aber der Umgang mit so einer Situation in Form von Murren ist ja nicht richtig deshalb, weil da ein Problem vorliegt. Ja, vor allem nicht, wenn ich in meinem Murren verharre, wenn ich im Selbstmitleid versinke. Und mir sogar eine neue Identität daraus aufbaut. Das geht nämlich. So eine mürrische, bittere Identität. Minderwertigkeitskomplex würde man das heute auch nennen. Und wir kriegen das hin. Und ich habe mich gefragt, was zeichnet denn einen Menschen aus, der Jesus ähnlich ist und in solch einer Situation stecken würde? Und wir brauchen gar nicht so weit schauen. Ich musste an das krasse Beispiel aus Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 42 denken, wo es über die Apostel hieß. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lernen und Jesus als den Christus zu verkündigen. Wenn jemand Grund zu murren gehabt hätte, dann doch die Apostel. Die völlig zu Unrecht den Rücken blutig geschlagen bekommen haben, aber anstatt zu murren, heißt es über sie, sie waren voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Das ist völlig paradox eigentlich, was hier passiert, ne? Dass sie so darauf reagieren. Aber das zeichnet Menschen aus, die ihren Fokus auf Gott hielten, die durch seine Kraft ganz anders mit herausfordernden Umständen umgehen konnten. In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt Paulus in Philipper 4, Vers 11 bis 13, wo er Folgendes über sich sagen kann. Philipper 4, ab Vers 11 bis 13. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und alles bin ich eingeweiht. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Warum kann Paulus mit seinem Mangel, den er leidet, so umgehen? Warum kann er damit umgehen, wenn er erniedrigt wird? Weil er seine Identität in Christus kennt. Und weil er gelernt hat, sich nicht von Umständen leiten zu lassen, sondern von Jesus selbst. Und vielmehr zu überlegen, wie kann er in Christus, in jeder Lebenslage, so leben, dass es ihn ehrt, dass es ihm gefällt. Ja, und er hat verstanden, er kann zufrieden sein in Christus. Und er spricht hier von diesem Lernprozess. Und ja, die Ausrichtung, diese Fokussierung ist ein Lernprozess. Und man muss immer weiter gehen. Und desto mehr ich darin wachse, umso größer wird meine Zufriedenheit in Christus. Das lindert nicht die Not, in der wir stehen, am besten Willen nicht. Deswegen sind auch Situationen nicht schön zu reden oder nicht super, gar keine Frage. Aber es ändert die Perspektive. Es lenkt meinen Blick auf Christus, der alles für mich gegeben hat, und es lenkt den Blick auf den, der souverän über meinem Leben steht, der Gutes beabsichtigt und der mich kräftigt. Davon spricht Paulus ja in Vers 13. Ich glaube, wir machen häufig den Fehler, dass wir den Blick darauf richten, dass unsere Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Dass der andere mich gefälligst zu beachten hat. Und wenn das nicht passiert, dann werde ich eingeschnappt. Dann werde ich harsch. Dann werde ich abweisend. Und gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen und zwischenmenschlichen Enttäuschungen, wo das Murren ja so richtig gut Raum findet, das steckt dahinter der Gedanke eigentlich, ich werde zu wenig beachtet, ich werde zu wenig wertgeschätzt. Jetzt erinnere ich mich in diesem Zusammenhang an einen sehr steilen Satz, den ich mal gehört habe, der folgendermaßen lautete, da hat jemand gesagt, für einen Christen ist es absurd, sich nicht genug wertgeschätzt zu fühlen. Ich sage es nochmal, weil das ist eine steile These. Für einen Christen ist es absurd, sich nicht genug wertgeschätzt zu fühlen. Und es ist nachvollziehbar, ja, dass es wehtut, wenn Menschen einem nicht die Wertschätzung und die Beachtung entgegenbringen, die ich mir wünsche. Und das ist mit Sicherheit auch nicht gut, das ist nicht schön zu reden. Aber glücklicherweise hängt doch für uns Christen nicht grundlegend alles daran, ob mich Menschen wertschätzen und sehen, sondern es hängt doch für mich einzig und allein alles daran, ob Gott mich wertschätzt und sieht. Und das hat er in Christus doch mehr als deutlich getan. Ne? Obwohl du und ich alles andere verdient gehabt hätten, gibt Gott seinen eigenen Sohn an unserer Stelle ans Kreuz und lässt ihn dort sterben, lässt ihn dort verrecken. Es gibt nicht mehr Wertschätzung in diesem ganzen Universum als das. Und selbst auf die Bitte, die Jesus als sein geliebter Sohn seinem Vater gegenüber äußert, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, hat der Vater im Himmel Nein gesagt. Warum? Weil er mich und dich ohne jede Gegenleistung liebt. Das heißt, wir können also als Christen eigentlich gar nicht mehr denken, dass wir zu wenig wertgeschätzt sind, wenn doch der lebendige Gott seinen eigenen geliebten Sohn verstoßen hat, damit wir zu ihm kommen dürfen, damit wir gerettet werden dürfen. Und das sollte uns vor Augen sein, das sollte unser Fokus sein. Wenn Menschen kommen und uns nicht genug beachten, weil einzig und allein auf Gott, seine liebevolle und treue Zuneigung, darauf können wir und wollen wir doch bauen. Wir erleben vielleicht nicht eins zu eins diese Essenssituation, aber wir erleben Situationen, in denen wir übersehen werden und wir missachtet werden, wo wir nicht gemäß unserer Erwartungen behandelt werden, vielleicht sogar schlecht behandelt werden. Wir erleben das im alltäglichen Leben, auf der Arbeit, in der Uni, im Freundeskreis, in der Familie, in der Ehe, leider auch in der Gemeinde. Und das sind schlimme Dinge, gar keine Frage. Und du weißt selbst, was dir zusetzt in dieser Hinsicht. Und obwohl das Verhalten aber von anderen Personen völlig daneben sein kann, so bin ich doch trotzdem herausgefordert, als Christ Böses mit Gutem zu überwinden. Und ich bin herausgefordert, aus meiner Identität, aus meinem Wert in Christus mit anderen so umzugehen, wie Jesus selbst das tun würde. Und das ist nicht so leicht, das ist schwierig. Aber entscheidend dafür ist Folgendes. Halte deinen persönlichen Fokus auf Christus, anstatt gegen Gott zu murren. Nimm die Situation im Vertrauen aus seiner souveränen Hand. Bitte um Kraft. Und werde immer wieder neu in seiner Wertschätzung, die er dir am Kreuz erwiesen hat, werde darin immer wieder ruhig. Mach das zum Zuhause für deine Seele und für deine Bedürfnisse. Ja, und du kannst ganz anders umgehen mit Situationen. Und ich weiß nicht, womit du gerade vielleicht zu kämpfen hast, wo du am Hadern bist, aber es drängt sich an dieser Stelle ja die persönliche Frage auf, bin ich in meinem Herzen am Murren? Ja, und wenn ja, warum? Und weiter, will ich das abgeben? Will ich das ihm übergeben? Vielleicht sind es Menschen, die dich verletzt haben. Und wie gesagt, das ist schlimm und ich will das nicht schönreden. Aber dieser Fokus auf Christus, der überwindet so viele Konflikte, so viele Spannungen in Beziehungen, die wir erleben. In der Familie, in der Gemeinde, in der Ehe, im alltäglichen Umgang mit Menschen. Ja, und so können wir selbst in solchen Situationen, wo wir übersehen werden, mit dem Blick auf Christus überwinden. Das Problem des Murrens ist ein echtes Herzensproblem und das lag vor. Und trotzdem gab es natürlich damals das offensichtliche Problem, dass die Witwen immer noch einen knurrenden Magen haben, so können wir das mal sagen. Ja? Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt, weil die Apostel kümmern sich darum. Und der zweite Punkt heißt, behalte den Fokus, zweitens durch Dienstaufteilung. Geht um Vers 2 bis 6. Nun könnte man ja denken, bei den Hilferufen, die da aus der Gemeinde kamen, dass die Apostel gleich sagen würden, oh, das darf auf gar keinen Fall passieren, wir müssen schleunigst dafür sorgen, dass unsere Witwen nicht vernachlässigt werden. Aber bevor sie sich diesem Problem widmen, heißt es in Vers 2 folgendes. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Spannend an dieser Stelle ist, dass die Apostel den Fokus erstmal auf ihrer wichtigsten Aufgabe hatten und auch gehalten haben. Und das war das Jüngermachen durch die Verkündigung von Gottes Wort. In diesen Dienst hat Jesus sie ja hineingestellt. Das heißt, sie blieben trotz dieser Probleme, die da waren, immer noch fokussiert auf das, was wirklich wichtig war. Die Verbreitung von Gottes Wort unter Gebet, das hatte Priorität Nummer 1 für sie. Alles andere musste sich darunter einreihen, alles andere musste sich darunter fügen. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz für uns und für Gemeinden heute, bis heute, dass wir uns das auf die Fahne schreiben sollten. Das Wort Gottes darf niemals vernachlässigt werden. Leider wird das Wort und das Gebet in Gemeinden heute so schnell und so leicht vernachlässigt und erdrückt von ganz anderen Dingen. Und wenn das passiert und das so voranschreitet, dann hört eine Gemeinde geistlich auf zu essen und zu atmen. Ja, Wort und Gebet. Und dann führt das dazu schleichend, dass sie immer weiter stirbt. Und deshalb sollten alle Programme, alle Aktionen, alle Initiativen, auch hier bei uns in der Gemeinde, sie sollten immer diese Frage stellen, wie fördert das das Wachstum des Wortes? Wie fördert es den Auftrag des Jüngermachens, den wir haben im Großen? Das muss man weiter runterdenken, weiter runterspinnen, aber das sollte unser Fokus sein. Die Apostel hatten diesen klaren Fokus, aber sie schaffen auch für das andere Problem eine Lösung. Und sie sehen also die praktische Not, sie beziehen die Gemeinde mit ein und sagen in Vers 3 dann, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Ja, interessanterweise sagen sie hier nicht, sucht mal die besten Organisatoren und die besten Kellner und die besten Wirte, was auch immer so, macht die mal ausfindig, sondern sie geben andere Kriterien. 3 hier an dieser Stelle, sie sollen von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geist und Weisheit sein. Gucken wir uns die kurz an, von gutem Zeugnis. Es wird darauf Wert gelegt oder wurde darauf Wert gelegt, dass eine Person in der Vergangenheit ihren Weg mit Jesus gegangen ist und dass Menschen in seinem Umfeld seinen Glauben wahrgenommen haben. Und es spielt damit rein, ja, dass er sich offensichtlich bewährt hat. Nicht jemand, der irgendwie einen schlechten Ruf hatte oder so, sondern ganz im Gegenteil, ein gutes Ansehen wegen seines Glaubenslebens. Von gutem Zeugnis. 2. voll Heiligen Geistes. Grundsätzlich sollte natürlich so ein Mensch, wie das damals der Fall war, sollte zu Jesus gehören und sollte den Heiligen Geist überhaupt haben. Den bekommen wir mit der Wiedergeburt. Ja, das war ganz klar, das ist hier aber sehr wahrscheinlich nicht gemeint, sondern vorausgesetzt. Es gehörte weiteres darüber hinaus dazu. Und zwar ging es darum, dass ein Mensch voller Geist sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er in seinem Leben Gottes Geist viel Raum gegeben hat. Ganz gemäß Epheser 5, 18, werdet voll Heiligen Geistes, heißt es da. Ja, und das drückt sich dann nicht in irgendwelchen schwärmerischen Dingen aus, sondern es drückt sich vor allem im Denken und im Reden und im Umgang mit anderen Menschen aus. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann heißt es über Stephanus das explizit, er war voll Heiligen Geist, später auch über Barnabas in Apostelgeschichte 11, Vers 24. Und dann ist das dritte hier, Weisheit. Und als Weise wird in der Bibel der beschrieben, der sich nicht auf seine eigene Weisheit stützt, sondern der sich auf Gottes Weisheit stützt. Es bedeutet, dass jemand Entscheidungen für sein Leben und auch für die Aufgaben, die ihm anvertraut sind, nach Gottes Weisheit beurteilt und entscheidet. Und diese Weisheit, die finden wir in Gottes Wort. Nun geben die Apostel der Gemeinde eine gewisse Entscheidungsfreiheit an dieser Stelle, aber welche konkreten Personen das dann sein sollten, das haben sie nicht gleich festgelegt. Sie haben so einen Rahmen abgesteckt, dadurch haben sie auch die Gemeinde geleitet. Und es wird deutlich, dass für die Apostel höchste Priorität hatte, dass dieser verantwortungsvolle Dienst der Güterverteilung nicht irgendwelche Leute gemacht haben, die halt am meisten Zeit oder Kompetenz oder so hatten, sondern entscheidend war eine geistliche Haltung und geistliche Zielsetzung. Ja, das war bedeutsam für sie. Letztendlich sollte diese ganze Dienstverteilung dazu führen, dass die Apostel sich besser um die Belange der Gemeinde kümmern konnten und dass die Gemeinde ungehindert weiter wachsen konnte und vor allem diesen großen Auftrag der Jüngerschaft, des Jüngermachens weiter verfolgen konnte. So, das war nur durch Dienstverteilung auf mehrere Schultern möglich. Und wir dürfen daraus nicht schließen, dass die Apostel sich zu fein dafür waren, die Tische zu bedienen oder sowas. Ja, das beim besten Willen nicht, sondern sie drücken den Grund, warum sie jetzt das verteilen, nochmal in Vers 4 sehr deutlich aus, ähnlich wie in Vers 2. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Ihre primäre Aufgabe bestand darin, im Gebet zu bleiben, den Leuten Gottes Wort zu verkündigen. Jemand hat es mal so ausgedrückt, dass er gesagt hat, sie reden zuerst mit Gott über Leute im Gebet und dann reden sie mit Leuten über Gott. Ja, das haben sie gemacht, das war ihre Hauptaufgabe. Und dieser Dienst am Wort und im Gebet sollte bis heute vor allem für Älteste und für Leute in geistlicher Leiterschaft in Gemeinden das Hauptaugenmerk sein. Ja, das macht das Neue Testament an verschiedenen Stellen deutlich. Und demnach sind wir als Gemeinde herausgefordert, den Leitern den Rücken möglichst dafür freizuhalten. Und das hat dann die Auswirkung, zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, dass wir Diakone haben und dass wir Bereichsleiter haben, wofür wir sehr dankbar sind und die das dann einfach tun, damit Leute im Ältestendienst zum Beispiel das noch viel besser ihren Dienst leben können. Nun war es damals so, dass es ja noch keine fertige Bibel gab, sondern die Ausbreitung von Gottes Wort hing menschlich gesehen absolut davon ab, dass diese 12 Apostel das weitergeben, was sie von Jesus gehört und gelernt hatten. Und deshalb war diese klare Prioritätensetzung und diese Entlastung für ihren Dienst von noch so viel größerer Tragweite. Also sie mussten diesen Dienst des Wortes tun, aber sie kümmerten sich auch dann darum, dass dieser praktische Dienst der Güterverteilung getan wurde. Und beides, davon bin ich überzeugt, haben sie als geistlichen Dienst gesehen. Und mitunter deshalb war ihnen ja so wichtig, dass diese Güterverteilung von Menschen ausgeführt wurde, die in ihrem eigenen Leben auf Gott fokussiert waren. Jetzt finden wir den Gedanken in der Bibel immer wieder, dass nicht ein paar Leute alles machen sollen in der Gemeinde, sondern dass Dienst aufgeteilt werden soll auf mehrere Schultern, damit dieser große Auftrag des Jüngermachens immer weiter wachsen kann. Und es kann unterschiedlich aussehen, wo Gott individuell wen in den Dienst gestellt hat und für dieses große Ziel einsetzt. Und das hat dann zu tun mit Gaben, die er dir gegeben hat, mit Fähigkeiten, mit Möglichkeiten, auch zu unterschiedlichen Lebenszeiten. Und es ist gut, ihn immer wieder zu fragen, Herr, wo willst du mich in deinem Reich einsetzen? Ja, wenn du das noch gar nicht weißt, ist das sowieso gut zu fragen. Und wenn du es weißt, dann ist es gut, das immer mal wieder neu auch zu fragen und vor dem Herrn zu bewegen, weil es ist so wichtig, er will dich einsetzen in seinem Reich. Davon bin ich überzeugt. Spannend ist hier aber vor allem dieses Zusammenspiel, was wir sehen, von Dienst und von Charakter oder Dienst und persönlichem geistlichen Leben. Es geht bei Gott nicht so sehr um Gaben, sondern um Hingabe. Ja, und wenn die Hingabe und geistliche Reife eines Menschen weiter wächst, dann vertraut Gott ganz oft Menschen auch irgendwelche Aufgaben weiter an. Und damit einhergeht ein Prinzip, das wir in der Bibel immer wieder finden, und ich drücke es mal so aus, dein geistliches Leben bildet den Ausgangspunkt für deinen geistlichen Dienst. Ich sage es nochmal, dein geistliches Leben bildet den Ausgangspunkt für deinen geistlichen Dienst oder, wie ich es auch schon öfters gesagt habe, kürzer ausgedrückt, Charakter kommt vor Dienst. In der Gemeinde zählt nicht so sehr, welche Gaben und Kompetenzen jemand hat, sondern wie er in Christusähnlichkeit wächst und ob er ein geistliches Vorbild ist und ob er fokussiert auf Gott lebt. Das sind entscheidende Dinge. Und das führt zu Bewährung eines Menschen im Glauben. Und dieses Prinzip von im Glauben bewährten Menschen, denen dann Verantwortung übertragen wird, finden wir dann weiter, finden wir in der Apostelgeschichte, finden wir aber auch zum Beispiel bei Ältesten und Diakonen in 1. Timotheus 3. Da kann man für sich mal nachvollziehen. Manche sehen hier übrigens auch in Apostelgeschichte 6 die ersten Diakone, und man kann das auch so sehen, die werden nicht explizit in diesem Amt so bezeichnet, aber tun Aufgaben von Diakone. Man findet auch dieses Prinzip von Charakter kommt vor Dienst an Moses Einsetzung von Richtern in 2. Mose 18. Jetzt könnte man natürlich schnell sagen, okay, also Verantwortung in der Gemeinde will ich ja gar nicht haben, ja? Also bin ich fein raus damit und deshalb brauche ich mich jetzt auch nicht so sehr bemühen darum. Aber neben der Verantwortung, die man vielleicht bekommt oder auch nicht, sind wir ja alle grundsätzlich dazu aufgerufen, Jesus ähnlicher zu werden. Wir sind alle aufgerufen, treue, bewährte Mitarbeiter für ihn und für sein Reich zu werden. Und es führt uns zur persönlichen Frage, die wir uns stellen können, anhand von diesen Kriterien, wie sieht das denn bei mir eigentlich aus? Was ist, wenn ich diese Kriterien hier an mich anlege? Wie sieht mein Zeugnis und mein Vorbild eigentlich aus? Und lasse ich mich von Gottes Geist immer wieder füllen und beherrschen? Und wachse ich in Weisheit, in Gottes Weisheit? Und wenn du bereits in dem Dienst bist, und das betrifft ja viele, dann stell dir doch mal die Frage, wo will ich in Christus Ähnlichkeit weiter reifen, oder aber wo sollte ich in Christus Ähnlichkeit weiter reifen, damit ich einen besseren Dienst tun kann, in den ich eingesetzt bin? Hier in Apostelgeschichte 6, Vers 5 und 6 lesen wir von 7 Männern, an die diese Kriterien angelegt wurden, und die wurden vor die Apostel gestellt. Und dann heißt es hier in Vers 6, diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Das Händeauflegen war damals ein Zeichen der Identifikation und auch der Unterstützung für eine Person, auch für ihren Dienst. Man könnte sagen, das ist wie so eine Art Einsegnung hier gewesen. Sieht das dann später in 1. Timotheus 4, Vers 12 oder 2. Timotheus 1, Vers 6, wie zum Beispiel auch Timotheus die Hände aufgelegt wurden. Und ausgewählt wurden an dieser Stelle Männer, die wir teilweise in der Apostelgeschichte noch besser kennenlernen. Deswegen jetzt nicht darauf eingehen im Einzelnen. Stephanus, Philippus zum Beispiel. Und ansonsten wissen wir über die anderen recht wenig. Aber wenn man sich die Namen dieser Männer anschaut, die da eingesetzt wurden, dann wird deutlich, dass das alles Hellenisten waren. Die gehörten alle dazu. Ja, so hatte die Gemeinde das also scheinbar entschieden. Und sogar ein Proselyt war dabei. Ein Proselyt ist jemand, der einst zum Judentum konvertiert ist und der dann vom Judentum sogar weiter zum Christentum konvertiert ist. Ja, also er ist ein Proselyt, wenn er Jude geworden ist als Heide, aber es wäre hier jemand, der dann schon Christ geworden ist. So, das war für die Gemeinde also scheinbar völlig in Ordnung, dass das jetzt Hellenisten alles waren und die sich um diesen Dienst kümmern. Und interessanterweise ist es in Vers 5 so, dass auch der Vorschlag der Apostel der ganzen Menge gefiel, so heißt das. Und damit wurde eine ganz wichtige und wunderbare Einheit wiederhergestellt, die ja kurz in Gefahr war. Und auch die Gemeinde stellte sich hinter diese wichtige Aufgabe der Apostel und die Fokussierung der Gemeinde und diese Einheit, die da war, die führte zu weiterem Wachstum. Und das ist so wunderschön, das sehen wir im letzten kurzen Punkt von heute Morgen noch. Und der heißt, behaltet den Fokus drittens und Gott wird segnen. Wir erinnern uns nochmal daran zurück, wie dieser Text eingestiegen ist in Vers 1. In diesen Tagen, als die Jünger sich mehrten. Das war in Vers 1. Ja. Dann kommt diese Problematik des Murrens innerhalb der Gemeinde. Es kommen diese Spannungen, die Potenzial hatten, die Gemeinde zu entzweien, das Wachstum zu verhindern und so weiter. So. Dann wurde der Fokus wieder richtig gesetzt auf das Wesentliche, auf den Auftrag des Jüngermachens durch Wort und Gebet. Und der Dienst wurde aufgeteilt, damit der Auftrag erfüllt wird. Und dann sehen wir das Resultat in Vers 7 nach diesem gelösten Konflikt. Und das ist so schön. Da heißt es, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich in Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Spannend, oder? Und total schön. Nachdem die Probleme innerhalb der Gemeinde gelöst waren, ging es mit Volldampf weiter voraus. Ein Auftrag geht mehr und mehr in Erfüllung. Das Wort breitet sich aus. Die Zahl der Jünger wächst weiter von Menschen, die zum Glauben kommen, die Jesus gehorsam nachfolgen. Ja. Das Wort wuchs, ist so ein schöner Ausdruck, der hier verwendet wird. Und sogar heißt es da, eine große Zahl von Priestern sind zum Glauben gekommen. Und das ist spannend. Wer sind diese Priester? Die kennen wir aus der Apostelgeschichte. Weil das waren teilweise Menschen, oder da waren Menschen dabei auf jeden Fall von diesen Priestern, die die Apostel kurz vorher noch angeklagt haben. Apostelgeschichte 4, Vers 1, Apostelgeschichte 5, Vers 17. Und die kommen jetzt zum Glauben und die unterstellen sich jetzt Jesus. Das heißt, auf einmal hat die Gemeinde Leute in ihren Reihen sitzen, die vorher vieles aufgewendet haben, um die Gemeinde zu zerstören. Bisschen runtergebrochen, auf einmal sitzt sonntags morgens jemand neben dir, der dich gestern am liebsten noch aus dem Weg geräumt hätte, am liebsten vielleicht umgebracht hätte, weil du zu Jesus gehörst. Das war die Situation da. Und das ist krass. Aber das ist Gottes Segen. Wenn er wirkt, was kein Mensch wirken kann, und er Menschen zu sich zieht, von denen wir niemals geglaubt hätten, dass sie mal zum Glauben an ihn kommen könnten. Ja, und vielleicht ist es so, dass du Menschen vor Augen hast, wo du sagst, da kann ich mir vorne und hinten nicht vorstellen, dass der jemals zu Jesus finden wird. Aber das darf uns Mut machen. Selbst die Priester, die große Ablehnung hatten, ja, sind zum Glauben gekommen. Also lassen wir uns dazu ermutigen oder davon ermutigen. Und vielleicht sitzt du auch hier heute Morgen oder hörst zu, bist noch gar kein Christ. So, dann war die Predigt jetzt nicht in erster Linie für dich von dem, was da war. Dann ist das Wichtigste für dich eigentlich heute Morgen dieser Botschaft des Evangeliums, nämlich dass Jesus an deiner Stelle für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, damit du Vergebung und ewiges Leben bekommen kannst, dieser Botschaft weiter nachzugehen, weil das bildet die ganze Basis, den Fokus auf ihn dann auch weiter zu behalten. Wir sehen hier in Apostelgeschichte 6, dass Gott einen Segen schenkt, der vorher nahezu unvorstellbar war. Und er gebraucht und segnet dabei die Treue dieser Gemeinde, die alles tut, um fokussiert zu bleiben, um den eigentlichen Auftrag nicht aus den Augen zu verlieren. Und diese Treue und diese richtige Fokussierung der Gemeinde von damals durch viele herausfordernde Situationen hindurch, die darf uns zum Vorbild dienen. Unsere Gemeindesituation, und wir wollen dem Herrn alle Ehre dafür geben, ist so, dass wir viel Wachstum erleben dürfen. Immer wieder Menschen neu reinkommen. Und wir freuen uns darüber. Wir wissen, es ist nicht unser Werk, sondern das ist das, was der Herr tut. Aber gleichzeitig sollten wir an dieser Stelle wachsam sein. Weil gerade dort, wo Wachstum geschieht, da schläft der Teufel nicht. Entweder durch Störfaktoren von außen, die er sendet, oder aber durch Spannungen und Konflikte innerhalb der Gemeinde, die er versucht zu provozieren, wie hier in Apostelgeschichte 6. Und beides hat das Potenzial, Gemeinde zu zerstören. Und wenn ihm es gelingt, Zwietracht und Neid und Lieblosigkeit und Unzufriedenheit und Murren unter uns Geschwistern zu säen, dann lähmt er damit die Gemeinde ungemein und er lähmt auch das Wachstum der Gemeinde ungemein. Und umso wichtiger ist es für uns, auch in der Situation, in der wir gerade sind, geistliche Wachsamkeit zu behalten, in geklärten Beziehungen untereinander zu leben, ja, und den Fokus auf Jesus zu halten. Und das beginnt bei jedem persönlich von uns, dass er sich fragt, worauf ist denn mein Fokus eigentlich gerichtet? Ist er auf Jesus gerichtet oder auf irgendetwas anderes? Ja, vielleicht auf die Schuld eines anderen Menschen, der mich schlecht behandelt hat, dem ich etwas vorhalte und insgeheim eigentlich nicht wirklich vergeben habe. Oder liegt mein Fokus wirklich auf der Wertschätzung in Christus, die so wunderbar ist, ja, über die wir kurz nachgedacht haben? Oder liegt mein Fokus auf der Unzufriedenheit wegen eines Lebensumstandes, in dem ich vielleicht bin? Ja, und ich kann mich auch fragen, bin ich fokussiert dabei, Menschen zu Jüngern zu machen, oder ist mir das ziemlich egal? Und letztendlich sollten wir uns fragen, liegt mein Fokus darauf, selbst in der Jüngerschaft weiter zu wachsen? Weil ich soll Jünger machen, aber gleichzeitig auch Jünger sein und darin vorwärts kommen. Persönlich sind wir herausgefordert, diese Fragen zu stellen, aber auch wir als Gemeinde sind herausgefordert, uns zu fragen, wo liegt denn unser Fokus? Ja, hat das Wort und das Gebet genügend Platz, genügend Priorität? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und wachsen durch uns, durch unsere Gemeinde Jünger heran. Ich bin davon überzeugt, wenn wir den richtigen Fokus behalten, dann wird Gott das segnen. Wie und wann, das bleibt ihm überlassen, aber er wird das tun. Und das gilt sowohl für uns als Gemeinde, aber das gilt auch für dich ganz persönlich, wenn du dich neu auf ihn fokussierst. Da steckt ein großer Segen hinter, in welcher Form auch immer das der Herr dann tun wird. Unser Thema heute Morgen war, behaltet den Fokus. Drei Gedanken haben wir uns dazu angeschaut. Erstens, behalte den Fokus, wenn Probleme auftreten. Zweitens, behalte den Fokus durch Dienstaufteilung. Und drittens, behalte den Fokus und Gott wird segnen. Und ich will gerne heute Morgen abschließen mit zwei Versen aus dem 2. Timotheusbrief. 2. Timotheus 2, Vers 8 und 9. Da schreibt Paulus an Timotheus aus dem Gefängnis. folgende Worte. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Und mit diesem Aufruf, halte im Gedächtnis Jesus Christus und diesem wunderbaren Zuspruch, das Wort Gottes ist nicht gebunden, dürfen wir in die neue Woche gehen und dürfen wir als Jünger und auch als Gemeinde in dieser kommenden Woche neu für ihn unterwegs sein. Lass uns zusammen aufstehen und ich will gerne mit uns beten und dann wollen wir den Herrn in drei Liedern ganz bewusst auch fokussieren. Herr, wir sehen in diesem Text von heute Morgen, wie du so wunderbar wirkst, wie du immer weiter geschenkt hast, dass Menschen zum Glauben an dich gekommen sind, dass die Zahl von Jüngern immer weiter gewachsen ist, dass dein Wort sich ausgebreitet hat. Und es ist wunderbar zu sehen, wie du selbst an solchen Menschen wie den Priestern, die kurz vorher eigentlich noch völlig gegen dich waren und deine Gemeinde zerstören wollten, wie du sie zum Glauben geführt hast und sie vielmehr mit eingereiht waren in deine Gemeinde, hineingekauft, weil du sie erkauft hast. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du Gemeinde baust und dass Gemeinde wächst. Und wir danken dir auch dafür, dass du das Haupt der Gemeinde bist, die du uns zusammengestellt hast, die wir wahrscheinlich überhaupt nicht miteinander klarkommen würden, wenn du nicht das Zentrum unserer Zusammenkunft und unserer Gemeinde auch sein würdest, Herr. Und das ist so wichtig, dass wir immer wieder den Blick auf dich richten, den Fokus auf dich halten. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns dabei hilfst, das als Gemeinde zu tun, auch in dem Wachstum, was du schenkst, wofür wir so dankbar sind. Hilf uns wirklich in geklärten Beziehungen zu leben. Hilf uns, den Fokus auf dich zu richten und hilf uns, geistlich wachsam zu sein und uns wirklich einzusetzen oder einsetzen zu lassen in den Dienst, wohin du uns auch gestellt hast, Herr. Und beten aber auch, dass du uns den persönlichen Fokus erhältst. Du weißt, wo ein jeder herausgefordert ist gerade, wo er auch angesprochen ist von heute Morgen, wo er das Thema Murren in irgendeiner Form in seinem Leben auch wiederfindet. Und wir wollen dich bitten, dass du hilfst, sich neu auszurichten, auf dich zu blicken, diese wunderbare Wertschätzung, die in dir ist, wirklich neu vor Augen zu kriegen, darin Ruhe zu finden und Ausgangspunkt, um dann auch weiter mit dir und für dich zu leben, Herr. Danken dir dafür, beten auch für Menschen, die vielleicht heute Morgen hier sind, die dich noch nicht kennen, dass du ihnen schenkst, dass sie dich erkennen dürfen, einfach eine Sehnsucht auch noch haben, dich mehr und mehr sich mit deinem Evangelium auseinanderzusetzen, ja, und auch erleben dürfen, dass sie zum Glauben an dich finden. Herr, und wir wollen den Fokus auf dich richten, jetzt auch in einigen Liedern, wollen dich anbeten und loben und preisen dafür, wer du bist und was du tust. Amen.